Kontext verstehen, Zukunft gestalten. Der business-therapeutische Podcast von Sasserat Plus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sasserat Now Podcast, die Business-Therapeuten.
In dieser Folge sprechen wir mit Professor Dr. Christian Stummeier.
Und Christian Stummeier ist ein wahres Multitalent. Er ist Professor, er ist Redner, er ist Unternehmer. Er kennt sich in der digitalen Welt total gut aus, beschäftigt sich mit E-Commerce und ganz stark jetzt mit künstlicher Intelligenz.
Und wir wollten von ihm wissen, welche Rolle künstliche Intelligenz eigentlich heutzutage in der Lehre spielt und wo er Vor- und Nachteile sieht.
Und natürlich auch, wie sich die Kombination von künstlicher Intelligenz und Kunde miteinander manifestiert und was das für den E-Commerce der Zukunft bedeutet.
Insofern seid gespannt und hört rein. Hallo Christian, schön, dass du dir heute ein wenig Zeit nimmst und mit uns sprichst. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, magst du uns einmal sagen, wer bist du und was macht dich eigentlich einzigartig?
Sehr gerne, Anna. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung an euch beide, liebe Anna, lieber Marc. Wer bin ich? Ich habe schon relativ viel gemacht in meinem Leben. Und wenn ich mal so auf die Station schaue, dann ist jetzt die letzte Station in den letzten 7 Jahren sicherlich das Thema der Professur für Wirtschaftsinformatik und Digital Commerce, das, was mich prägt. Ich habe da den Lehrstuhl in Ingolstadt, das macht viel Spaß und bin aber auf der anderen Seite auch nicht der ganz klassische Professor, weil ich auch viele Stationen hatte vor meiner Professur. Ich habe ganz klassisch angefangen in der strategischen Unternehmensberatung bei der Boston Consulting Group, war dann lange Jahre bei der Siemens AG im internationalen Führungskreis, habe dann selbst ein Unternehmen gegründet, weil mein unternehmerisches Gen durchgekommen ist, kenne also auch die Perspektive als Gründer über viele Jahre, bin dann in Beirat gewechselt, war dann noch mal einige Jahre Geschäftsführer bei Deutschlands größter Digitalagentur und wie schon gesagt, jetzt seit 7 Jahren der Prof. Und ich glaube, wenn man das sieht, dann hat man auch schon so einen Anhaltspunkt, was mich einzigartig macht. Ich glaube, das sind diese unterschiedlichen Perspektiven, die ich einbringe als Strategieberater, als jemand, der den Konzern versteht, jemand, der aber auch Gründung kennt, der das digitale Geschäft gut kennt und der sich auch in Wissenschaft, Forschung und Lehre ganz zu Hause fühlt.
Du hast das gerade mit der Professur ja schon ganz schön kontextualisiert. Was fasziniert dich denn eigentlich an der Lehre und wofür steht die Technische Hochschule Ingolstadt?
Es fasziniert mich das Zusammenarbeiten mit den jungen Menschen. Also ich stehe unheimlich gerne im Hörsaal, habe eine große Freude daran, die einzuführen in digitale Themen, denen nahezubringen, was es bedeutet, digitales Marketing zu machen, die Erfolgsfaktoren von digitalen Geschäftsmodellen zu diskutieren und die jungen Menschen vorzubereiten auf die Berufswelt, die ja durchaus auch digital geprägt ist. Also es ist sicherlich zum einen diese Freude an der Lehre, zum anderen sind es aber auch die Möglichkeiten, in der Forschung reinzugucken, in neue Themen wie künstliche Intelligenz und neue Entwicklung. Und jetzt fragtest du ja, Marc, was zeichnet die THI aus, die Technische Hochschule Ingolstadt? Das ist eine große staatliche Hochschule in Bayern mit 6.500 Studierenden. Und wir haben dort 6 Fakultäten. Ich fange mal mit meiner Fakultät an, weil es die größte ist. Ich bin da an der sogenannten THI Business School. Man könnte auch sagen, der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Und um uns herum gibt es dann noch 5 weitere Fakultäten, zum Beispiel Elektro- und Informationstechnik, aber auch Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und ganz neu eine Fakultät für nachhaltige Infrastruktur an dem 2. Campus, der nicht in Ingolstadt ist, sondern in Neuburg. Insofern haben wir stark diese ja technisch getriebenen, wirtschaftlich getriebenen Themen, aber auch so Megathemen wie natürlich künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit.
Du hast ja jetzt viel bei dir auf dieses ganze Thema ja immer Digitalisierung und das jungen Leuten beibringen. Ich meine, jetzt gerade diese ganze aktuelle Diskussion rund um KI interessiert mich natürlich total deine Perspektive da drauf. Also ist das nur ein Hype? Warum jetzt gerade? Welche Rolle spielt das vielleicht auch schon im universitären Kontext? Was kannst du uns dazu erzählen?
Also ich glaube, wir sind im letzten Jahr in ein neues Zeitalter der KI gelangt, nämlich das Zeitalter der generativen künstlichen Intelligenz. Jetzt muss man fairerweise sagen, KI gibt es ja schon über viele Jahrzehnte. Das fing an irgendwann in den 50er Jahren, hat sich dann entwickelt und viele Jahrzehnte hat man versucht, dann Muster zu erkennen. Schon auch versucht, Sprache zu generieren. Aber das, was wir im letzten Jahr gesehen haben mit ChatGPT, mit anderen Verfahren der generativen künstlichen Intelligenz, glaube ich, war so ein Stück weit Durchbruch. Und wie ich schon sagte, ich glaube, es fängt das Zeitalter der generativen KI an, einfach weil diese Verfahren nun massentauglich und laientauglich geworden sind. Das heißt, es ist nicht mehr notwendig, ein Informatikstudium zu haben, um zum Beispiel Texte, sehr gute, sehr elaborierte Texte zu erstellen mit KI-Systemen wie ChatGPT, GPT-4. Man muss auch nicht mehr absoluter Experte sein, wenn man heute Bilder generieren möchte oder Musikstücke durch eine KI erstellen lassen möchte. Also diese Massentauglichkeit, diese Laientauglichkeit, das ist etwas, was, glaube ich, jetzt so der große Quantensprung war in der letzten Zeit. Und die Verfahren, die wir da sehen, sind enorm leistungsfähig. Die werden uns begleiten und die bieten ein enormes Potenzial für Unternehmen im Marketing, aber auch im Service und auch in ganz anderen Bereichen. Und insofern ist es nur naheliegend, dass wir über diese Verfahren auch in der universitären und in der Hochschullehre sprechen. Also ja, meine Studierenden werden eingeführt in diese Verfahren. Ich stehe im Hörsaal und schaue auch zum Beispiel, wie können wir ChatGPT nutzen, um zum Beispiel auch mal eine Gliederung für eine Studienarbeit zu erstellen und dann zu diskutieren, was können wir tatsächlich besser machen. Also wir gehen da schon sehr stark ran, führen unsere Studierenden an die Themen der generativen KI heran, diskutieren das Potenzial und ermutigen sie da auch ranzugehen und offen zu sein und diese Systeme zu nutzen.
Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen über die Potenziale gesprochen und gerade was über die Massenfähigkeit, wie du es ja beschreibst, kommt. Gibt es weitere Potenziale für dich noch? Und wo siehst du auch Risiken? Das ist ja jetzt, glaube ich, auch ein Thema, was sehr stark diskutiert wird. Das ist natürlich alles, was künstliche Intelligenz auch ausmacht, wenn sie nicht kontrolliert wird, vielleicht tatsächlich irgendwann mal sich gegen uns wenden kann. Wie siehst du das?
Ich mache das mal ganz konkret. Ich bin ja auch in der Beratung häufig bei Unternehmen vor Ort und hatte jetzt in den letzten Wochen Kontakt mit einer großen deutschen Versicherung. Und das ist natürlich schon so, dass diese Verfahren, die, wie ich sagte, laientauglich, massentauglich geworden sind, potenziell auch genutzt werden können, um zum Beispiel einen Versicherungsschaden zu türken. Also nimm ein Beispiel. Du machst ein Foto von deinem Auto, das völlig unbeschädigt ist, gibst das heute rein in ein System wie Photoshop und sagst, leg mir jetzt meine Delle rein in diesen Kotflügel. Du hättest vor ein paar Jahren noch, hättest du Grafikdesigner sein müssen, um das einigermaßen schlüssig hinzubekommen. Heute hast du mit der Beta-Version von Photoshop die Möglichkeit zu sagen, manipulier mal ein Bild, indem du einfach Texte eingibst. Das heißt, man könnte jetzt einen Schaden da rein modellieren, obwohl gar kein Schaden besteht, könnte das Foto bei einer Versicherung einreichen. Und wenn der Betrüger dann Glück hätte, würde vielleicht sogar die Versicherung sagen, ja, wir akzeptieren den Schaden, wir bezahlen entsprechend. Das heißt also, natürlich kann ich solche Verfahren und solche Systeme auch missbrauchen. Und natürlich müssen dann auch in dem Fall wieder Versicherungen reagieren. Also was ist jetzt die Antwort auf so einen Betrugsversuch im Versicherungsbereich? Du forderst halt nicht nur ein Foto, sondern mehrere aus verschiedenen Perspektiven oder du nimmst gleich ein Video. Dann wird es nämlich hinreichend schwierig und die einfache KI schafft es heute entsprechend nicht mehr. Das heißt, ja, wir haben ein Potenzial, um, sag mal, Bilder zu generieren, die fake sind. Und wir können natürlich auch in großer Zahl sehr effizient heute Fake News bauen. Das ist sicherlich ein Gefährdungspotenzial, was wir sehen müssen. Die Möglichkeit, in kurzer Zeit als Laie falsche Informationen in die Welt zu bringen, seien das Bilder, seien das Texte, das ist sicherlich ein Thema, wo wir aufmerksam sein müssen und auch Mechanismen entwickeln müssen, dass das im Prinzip nicht in der Breite eingesetzt werden kann.
Spannend. Ich habe nochmal, ich meine, du bist ja bekannt, wollte ich gerade sagen, zumindest bei mir, für das Thema E-Commerce und dafür ja auch schon auf zahlreichen Bühnen gewesen. Welche Rolle spielt denn da KI? Also ich meine, Versicherungsunternehmen, gerade das war total logisch, aber welche Rolle hat das im E-Commerce?
Also viele, viele Dimensionen. Wenn wir schauen auf das ganze Thema Marketing und Vertrieb, dann hast du natürlich zum einen die Möglichkeit, durch künstliche Intelligenz Werbemaßnahmen, Werbeangebote, Werbeformate zu personalisieren. Wird auch schon gemacht, auch hier wieder ein Beispiel vielleicht, nimm Netflix. Bei Netflix ist es ja so, dass diese Filme immer beworben werden mit verschiedenen Kacheln, wo dann eine Szene aus dem Film, den man sich angucken soll, auch dargestellt wird. Und diese Kacheln, die werden heute nicht mehr durch Menschen erstellt, sondern durch eine KI. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass eine KI sich eine Staffel anschaut, dann sagt, was sind denn die 20, 30 Symbolbilder, die ich daraus ziehen kann? Und die werden dann bei Netflix ausgespielt. Jeder Nutzer sieht aber nur eine Kachel, nämlich die Kachel, die bei ihm am besten passt. Und auch da kommt dann wieder KI ins Spiel. Man misst nämlich durch, welcher Zuschauer welche Präferenz hat. Und jemand, der vielleicht einen Star hat, den er gerne mag, sieht eben Kacheln mit diesem Star, wenn der denn mitspielt. Jemand, der eine Präferenz für Gruppen hat, sieht eher Auskopplungen aus diesen Filmen, wo Menschengruppen gezeigt sind. Und jemand, der es vielleicht mystisch mag, der sieht dann mystische Motive, die auch ausgespielt werden können. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, durch KI Werbemittel sehr schnell, sehr effizient automatisiert auszuspielen. Und wir haben durch KI im zweiten Schritt die Möglichkeit, den Einsatz und das personalisierte Ausspielen auch wieder zu optimieren. Das heißt, in Marketing und Vertrieb spielt das heute schon eine Rolle und die Bedeutung wird zunehmen. Insofern stehe ich ja auch mit meiner Keynote, der Kunde der Zukunft, schon seit vielen Jahren auf der Bühne. Und natürlich mache ich da den Punkt und sage, es gibt ein neues Dreamteam der Zukunft, nämlich Kunde und KI, die zusammenspielen im Service, im Marketing. Und ich glaube, da wird deutlich, was für ein großes Potenzial dann auch in Marketing, Vertrieb und Service besteht durch Systeme der generativen künstlichen Intelligenz.
Das Dreamteam Kunde und KI ist ja schon total schön. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch, welche Tools benutzt du eigentlich schon selbst? Also auch vielleicht, wenn es um die Erstellung deiner Reden geht, aber sonst auch in der Lehre oder in deinem persönlichen Umfeld.
Also was ich nutze relativ regelmäßig, fast täglich würde ich sagen, ist natürlich GPT-4. Also ChatGPT, GPT-4 und da ganz bewusst auch die Pro-Version, einfach weil die so viel leistungsfähiger ist. Vielleicht eine Anekdote dazu. Man hat das bayerische Abitur laufen lassen gegen ChatGPT 3.5 vor einigen Monaten und GPT ist durchgefallen. 3 Monate später hat man das neue bayerische Abitur genommen, hat es gegen die 4 laufen lassen und der Notenschnitt war irgendwo bei 2 bis 2-. Also das System ist sehr viel leistungsfähiger. Insofern GPT-4 ist eigentlich das System, was ich regelmäßig nutze. Um Bilder zu erstellen, auch für Vorträge, nutze ich Midjourney. Das ist ein System der generativen Bilderstellung. Vielleicht noch so ein drittes Gadget. Ich war jetzt vor kurzem in den USA, war dort auf einer großen Rednerkonferenz und habe mir da tatsächlich einen Avatar bauen lassen. Das heißt, die Kollegen dort haben mich abgefilmt, haben mich in die Kamera sprechen lassen, meine Gesten, meine Bewegungen aufgenommen, haben dann noch 12 Minuten Sprachprobe von mir genommen und bauen jetzt gerade diesen Avatar, der dann in der Lage ist, auf der sogenannten Synthesia-Plattform praktisch mein Lookalike zu sein. Das heißt, ich kann da Texte eingeben und mein Avatar spricht die dann mit meiner Gestik, mit meinen Bewegungen, in meiner Stimme und nicht nur Englisch und Deutsch, sondern der könnte auch Indonesisch sprechen. Also insofern, das ist jetzt perspektivisch so das dritte System, wo ich glaube, dass ich es intensiv einsetzen werde, als mal, um auch zu zeigen, was geht heute in Keynotes. Vielleicht kann man ihn sogar auch mal einsetzen, um eine Lehrveranstaltung digital abzuhalten. Muss man mal gucken. Also insofern die 3 Systeme, GPT, Midjourney und mein Avatar auf der Synthesia-Plattform.
Danke. Zum Abschluss eine Frage, die sich ja ein bisschen durch Corona ergeben hat, mittlerweile New Work. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Wie arbeitest du mittlerweile vielleicht auch so bei euch in der Lehre? Seid ihr immer alle an der Uni? Wie sieht für dich die neue Arbeitswelt aus?
Also wir sind eine Präsenzhochschule an der THI. Das heißt, einen Großteil der Lehre machen wir in der Tat vor Ort, weil wir auch glauben, dass es gut ist, dass sich die Studierenden untereinander austauschen, dass wir auch einen intensiven Kontakt mit den Studierenden haben. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich in Corona gelernt, unsere Lehrveranstaltungen digital zu machen. Also ich habe angefangen, ich glaube am 16. März, 17. März, habe die ersten Veranstaltungen 2020 digital abgehalten und hatte dann ja tatsächlich 3 Corona-Semester, wo ich in meinem Arbeitszimmer daheim gestanden habe, vor der Kamera und digital gelehrt habe. Insofern glaube ich, sind wir alle heute in der Lage, digital zu arbeiten und wir sind zunehmend auch in der Lage, hybrid zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch so das, was wir heute sehen, in der Lehre, zwar stark stationär geprägt, aber auch immer die Möglichkeit, mal eine Veranstaltung hybrid auszuspielen, wenn es sein muss, wenn vielleicht Studierende nicht da sein können, im Ausland sind oder andere Gründe anstehen. Und genauso haben wir eine starke Akzeptanz inzwischen, wenn wir als Professoren oder wir uns im Senat treffen und Verwaltungsmeetings beispielsweise abhalten, ist es heute normal zu sagen, wir bieten das Meeting in Präsenz an, haben aber einen digitalen Kanal noch dazu, sodass diejenigen, die nicht reisen können oder wollen, sich dann auch digital dazuschalten können. Und das hat wunderbar, das funktioniert wunderbar, einfach weil wir alle das gelernt haben und weil die Infrastruktur auch heute da ist, in den Meetingräumen, zum großen Teil auch in den Hörsälen. Insofern sehe ich in der Zukunft so diesen hybriden Arbeitsalltag, wo stationär und digital Hand in Hand gehen, auch wenn wir Präsenzhochschule sind und den größten Anteil unserer Lehrveranstaltungen in Präsenz machen, gibt es immer auch die hybride Möglichkeit, weil es einfach das Leben auch ein Stück weit einfacher und bunter macht.
Ich finde, es gibt wenig Menschen, die Professor und Redner zu sein mit Fachkompetenzen wie E-Commerce und jetzt auch künstliche Intelligenz und das halt gepaart mit einer guten Brise Unternehmertum so schön zusammenbringen. Und das finde ich absolut faszinierend an dir. Du machst das total zugänglich, man kann es gut verstehen und das ist großartig. Danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und für dieses Gespräch.
Sehr gerne, danke euch.
Danke.